Heartless in a few ways, shit for luck, elbow shredded, I held things steady like too late. Please calm the fuck down, I'll do whatever you say. I get it, I'm living too hard and it's time that I stop it. But rising on up and then tumbling down, well, that's part of the process. Bar tabs on a hot night in a cold basement. You say I'm crazy, but I feel amazing. My mother told me that the world just got its plan.
Check. Realitätscheck bei Radio Frei. Unterdessen das Magazin.
Jetzt von 9 bis 11 Uhr und in der Wiederholung von 18 bis 20 Uhr.
Wochentags auf 96,2.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unterdessen, dem Magazin hier auf Radio Frei, heute am Mittwoch, den 22. Oktober. Mein Name ist Uli und ich freue mich auch an diesem Morgen, euch hier begrüßen zu dürfen. Wie in jeder Mittwochsausgabe gibt es auch dieses Mal wieder Inhalte, die in der Rubrik Switch vom Frosch zum Vogel zum Beispiel ausgestrahlt werden. Dem Gespräch oder der Gesprächsrunde kann man eigentlich fast sagen zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Gewaltfreie Kommunikation vor allen Dingen im Alltag, ganz praxisnah, spricht da Marie immer mit Miriam Binder und Lukas Osburg, zwei TrainerInnen für gewaltfreie Kommunikation. Diesmal geht es um Sturheit, um dicke Köpfe wahrscheinlich. Und es wird auch um ein Thema gehen, was irgendwie extrem nervig ist, was ermüdend ist, muss ich sagen, was aber nicht unkommentiert bleiben darf. Es geht um Stadtbilder und Vorstellungen davon, wie Stadtbilder hier in Deutschland auszusehen haben. Und wir wollen dem Ganzen mal so einen kleinen Realitätsabgleich bieten und gucken, ob denn wirklich bestimmte Menschen unsere Stadtbilder so stark beeinflussen, ob sich deutsche Frauen von bestimmten Leuten unbedingt schützen lassen müssen und ob Abschiebungen oder Rückführungen, wie es so schön heißt, die Antwort darauf sind und ob eben all die Menschen, die hier bei uns leben, Schutz suchen, in dem Wohlstand sich suhlen. Das wollen wir alles irgendwie mal in den nächsten 2 Stunden ein bisschen genauer beleuchten. Hierzu habe ich für euch einen Ausschnitt aus einem Informationsabend vom Flüchtlingsrat Thüringen, der schon einige Zeit zurückliegt, aber irgendwie momentan aktueller denn je ist. Und ich habe für euch noch einen Kommentar von Radio Korax aus Halle zu der Stadtbildaussage von Friedrich Merz. Und ich habe natürlich auch jede Menge Musik für euch heute dabei und da wird es auf jeden Fall auch wieder bunt. Ein bisschen, gute Mischung vielleicht einfach aus älteren Sachen und aus Sachen, die ganz frisch rausgekommen sind. Wir hören jetzt auf jeden Fall, oder wir starten besser gesagt erstmal jetzt mit einer Coverversion. Wobei, ist es eigentlich ein Cover, wenn die Originalkünstlerin das Lied nochmal aufnimmt mit einer anderen Person? Ich weiß es nicht. Also in einer anderen Version auf jeden Fall Wrecking Ball von und mit Miley Cyrus und diesmal eben auch in einer Version ihrer wunderbaren Patentante Dolly Parton, Wrecking Ball.
We clawed, we chained our hearts in vain, we jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell, a love no one could deny. Don't you ever say I just walked away, I will always want you. I can't live a lie running for my life, I will always want you.
I came in like a wrecking ball, I never you ever say I just walked away. I will always love you.
Ganz wunderbar, Wrecking Ball, Dolly Parton und Miley Cyrus zusammen in dieser Coverversion. Und hier geht's jetzt weiter mit ganz anderer Musik. Und zwar Push mit Glycerine. Bin ich eben irgendwie drauf gestoßen und habe gedacht, könnte man eigentlich mal wieder spielen. Deswegen hier jetzt Push, Glycerine.
Could have been easier on you.
Glycerin von Bush. Und wie ich jetzt gerade nochmal nachgelesen habe, ist das Lied vor genau 30 Jahren veröffentlicht worden. Also nicht ganz genau, aber im November 1995. Und das war zu einer Zeit, als Songs damals noch zuerst als Single im Radio veröffentlicht wurden und dann im Nachgang erst auf ihrem Debütalbum 16 Stones im Januar 1996 veröffentlicht wurde. Momentan ist es ja eher so, dass Songs halt erst auf Streaming-Plattformen veröffentlicht werden und angeteasert werden und dann halt eben die EP oder die LP komplett veröffentlicht wird. Damals war das noch so, dass das im Radio so war. Lang lebe das Radio, könnte man fast sagen. Von Glycerin und Bush kommen wir jetzt zu Switch, vom Frosch zum Vogel, der Rubrik, wo es um gewaltfreie Kommunikation geht. Mirjam Binder und Lukas Osburg, beides TrainerInnen für gewaltfreie Kommunikation, sprechen regelmäßig mit Marie über ganz alltägliche Situationen. Und da hören wir für die dieswöchige Ausgabe einfach mal jetzt rein, worum es denn hier da so geht.
Wie fühle ich mich? Was brauche ich?
Alle Gefühle sind da.
Das ist passiert, so geht's mir damit.
Wenn jemand vor mir steht und mich anbrüllt.
Weiß ich nicht, ich frage.
Breche ich jetzt zusammen?
Sowas.
Und weine.
Es wird verursacht dadurch, dass ein Bedürfnis bei dir erfüllt oder nicht erfüllt ist.
Und jetzt gucken wir einfach, wie wir die Kuh vom Eis kriegen.
Okay.
Switch. Vom Frosch zum Vogel.
Wir sind zurück bei Switch vom Frosch zum Vogel und ich sitze hier im Studio mit Lukas Osburg und Mirjam Binder. Hallo.
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 Ihr seid TrainerInnen für gewaltfreie Kommunikation und Woche für Woche besprechen wir eine Situation aus dem Leben und fragen uns, ob es kommunikativ auch anders laufen könnte. Vielleicht harmonischer, wohlwollender oder wie auch immer.
Ja.
Heute besprechen wir ein Beispiel, Lukas, das hast du uns mitgebracht. Was ist denn passiert?
Ja. Also ich war auf einer Geburtstagsfeier mit so 40 bis 50 Leuten, gab eine feste Sitzordnung und ich saß zwei Menschen gegenüber. Ich kannte die nicht, ich glaube, die waren verwandt. Ich glaube, Onkel und Nichte, heißt es dann Nichte? Ja, Onkel und Nichte. Mhm. Auf jeden Fall saß ich denen gegenüber und ich belausche so das Gespräch, weil ich gerade mit niemandem gesprochen habe. Und die eine Person sagt zur anderen, du bist stur. Und dann hat die andere Person geantwortet, nein, du bist selbst stur. Nee, du bist stur. Und so ging das also zwei, dreimal hin und her.
Wirklich? Das
ist, ja, also wirklich, ja. Und okay. Ich habe mich sehr gefreut und nach innen gelächelt, ja. Mhm.
Okay. Und hast du gedacht, das nehme ich sofort mit in die nächste Aufzeichnung?
Ja, habe ich wirklich relativ schnell gedacht. So.
Ja, ja. Ja. Mhm. Okay, wie fangen wir jetzt an? Wo gucken wir hin?
Ich meine, eine von beiden Personen hat ja angefangen zu reden, ne? Und gesagt, du bist stur.
Ja.
Hast du das vorher noch mitbekommen, oder?
Nee, was vorher geredet wurde, weiß nicht, war wahrscheinlich irgendwo der Auslöser für diese Bewertung. Naja, man könnte ja sagen, die Person, die das zuerst sagt, du bist stur, die übernimmt die Verantwortung für diese Bewertung und fasst das in die vier Schritte. Oder der Zuhörer, die Zuhörerin hört auf das Bedürfnis und auf das Gefühl hinter, du bist stur.
Was? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Also, wenn ich jetzt zu Mirjam sage, du bist stur,
ja,
könnte ich entscheiden, warte, Mirjam, wenn ich das und das von dir höre, bin ich aufgebracht, weil mir Flexibilität wichtig ist. Dann würde ich die Verantwortung übernehmen. Ja?
Ja.
Ich kann aber auch dabei bleiben und sagen, Mirjam, du bist stur. Mhm. Und Mirjam könnte mir jetzt zuhören und mich fragen, welches Gefühl oder Bedürfnis ist da?
Also das, was Lukas jetzt zuerst gemacht hat, ist nicht zu sagen, du bist stur und eine Bewertung ausgesprochen hat, so, um somit quasi einen möglichen Konflikt einfach zu schüren, sondern er hat von sich gesprochen.
Das war jetzt gleich eine Alternative.
Das war jetzt direkt die Alternative schon. Lukas hat direkt heute mal Stoß
gezogen. Ich habe gerade metamäßig nicht verstanden, was er gerade tut.
Genau. Also es stellt sich heute quasi nicht die Frage, fangen wir mit dem einen oder dem anderen zuerst an und wie genau machen wir es, sondern Lukas hat einfach losgelegt. Das ist jetzt schon gewaltfreie Kommunikation für Fortgeschrittene.
Das hören ja auch nur Fortgeschrittene hier. Hoffentlich.
Genau. Also erstmal zu überlegen, genau, ich beobachte das und das. Das haben wir jetzt nicht mitbekommen, was der Auslöser war. Das war das, wonach ich dich gerade noch gefragt hatte. Ne? Sondern das und das habe ich beobachtet. Oder wenn ich das von dir höre.
Dann geht es mir so und so, weil mir das und das wichtig
genau,
ist.
Genau. Ja, und also, das ist das, was wir immer auch bezeichnen als Schritt Null, also die Selbstklärung, die Lukas direkt formuliert hat. Weil bevor es mir möglicherweise gelingt, anderen gut zuzuhören, muss ich mich selber erstmal verstehen.
Ja.
Ne? Und das nimmt gleichzeitig, wenn ich das so quasi offen ausspreche, von vornherein das Feuer raus.
Ja.
Mhm. Okay, und was war jetzt eigentlich, ich habe gerade schon wieder vergessen, was dein Alternativsatz war. Also was ist dir wichtig, was war das Bedürfnis?
Ich habe Flexibilität gewählt, weil ich vermute bei stur, ist meine Vermutung, ich weiß ja nicht genau, was die vorher berichtet haben. Weil meine Vermutung ist bei stur, dass Flexibilität dahinter stehen könnte. Leichtigkeit, Flexibilität, irgendwas in die Richtung.
Also wir können eigentlich davon ausgehen, dass die jeweils irgendwie einen Standpunkt hatten und den nicht verlassen haben. Mhm.
Wahrscheinlich,
oder?
Ja, wahrscheinlich, mhm. Genau, ja.
Flexibilität als Bedürfnis, okay.
Mhm. Vielleicht, ja.
Ich überlege gerade, was könnte es denn noch sein, wenn...
Vielleicht auch einfach, gehört werden, Mitbestimmung, wenn es um was geht, was man zusammen abstimmt.
Ja. Mhm.
Oder was denkst
genau.
du mir?
Ja, also es geht auf jeden Fall in die Richtung.
Mhm. Ich habe gerade an irgend sowas gedacht wie Planbarkeit oder Konstruktives, dass es irgendwie dass es weitergeht,
ja,
dass
ja.
die Sache weitergeht.
Ja.
Weiß nicht, was das für ein Bedürfnis sein könnte.
Na, ich habe noch so einen Gedanken von Offenheit. Akzeptanz.
Offen sein für andere.
Offen sein für andere Sichtweisen. Akzeptieren, dass es was anderes gibt. So. Da annehmen könnten.
Dass es weitergeht. Sag das nochmal.
Entwicklung.
Entwicklung.
Also das ist irgendwie, genau, dass es weitergeht, mhm. dass konstruktiv irgendeine Lösung gefunden wird oder irgendein Planungsprozess mhm. weitergeht.
Und gleichzeitig konstruktiv, wenn ich das sage, für mich ist wichtig, dass es konstruktiv ist. Auch scheitern ist ja durchaus sinnvoll, kann ja auch konstruktiv sein, weil ich dann erkenne, okay, das und das funktioniert so nicht.
Mhm.
Und auch da ist ja immer die Frage, was ist konstruktiv? Also es ist ja auch eine Frage der Perspektive.
Das stimmt.
Ne? So
für
im Sinne von konstruktiv könnte genauso auch als Bewertung
ja.
gelesen,
ja, genau, dann,
gehört werden.
Dann kann man
ja
einfach neugierig nachfragen so, oder einfach nur fragen, was meinst du mit konstruktiv? Mhm. Der eine meint damit vielleicht nachhaltig ein Ergebnis schaffen und der nächste meint einfach, dass man drüber spricht, dass man überhaupt drüber spricht.
Genau.
Vielleicht, also.
Mhm.
Ja.
Dass man sich mitteilt, richtig.
Mhm. Ja.
Und gleichzeitig, wenn die erste Person sagt, du bist stur und die zweite Person sagt, nein, du bist stur, würde ich gerne auch da nochmal hingucken.
Ja, also ich sage zu dir, du bist stur.
Und ich sage, nee, du bist stur. Dann könnte ich aber auch sagen, wenn ich das höre, bin ich betrübt. Hm. Mir ist wichtig, auch gesehen zu werden mit dem, was ich habe. Was kommt denn da jetzt bei dir an?
Na gut, wenn ich Giraffenhorn auf habe, ist es ziemlich leicht. Du möchtest gesehen werden, hast du gesagt? Ja.
Hm.
Ja gut, wenn ich Wolfsohren auf hätte, kann ich auch anders antworten.
Hm.
Was geht es denn jetzt da so komisch, zum Beispiel?
Ach so. Naja, ich dachte, ich versuche mal was anderes. Versuche mal anders miteinander ins Gespräch zu kommen. Weil nur zu sagen, du bist stur und du bist auch stur, da kommen wir ja nicht weiter. Ich möchte gern weiterkommen. Was sagst du dazu?
Mit Wolfs oder mit Giraffenohren?
Suchst dir aus.
Also in Klammern, die Giraffenohren sind die gewaltfrei
die
hören
die
und sprechen.
Die Verbindung, ja, die die Verbindung einfacher machen und das andere, was halt urteilt und für Trennung sorgt. Ja,
ja.
Wolfsohren.
Ja, aber für diejenigen, die uns zum ersten Mal hören.
Und denken, was haben jetzt hier diese Tiere dazu?
Genau, was wollen die da überhaupt? Genau. Das eine ist das Verständnis- und einfühlsame Ohr und das andere ist das Schuldzuweisungsohr.
Ja, also so, sage ich mal, wenn ich einen netten Tag habe, sage ich, ja, können wir mal ausprobieren, das Neue. Wenn ich schlechte Erfahrungen gemacht habe mit neuen Dingen, dann sage ich wahrscheinlich so, nee, also ich will ja jetzt nichts Neues ausprobieren, ist doch gut so, wie es ist.
Okay, kann man auch sagen, ja.
Zum Beispiel, ja.
Oder auch, nee, da ändert sich ja jetzt auch nichts dran. Das bist du trotzdem noch stur.
Und da so eine Bewertung wie du bist stur, da ist halt, also finde ich zumindest, ist echt nicht so leicht, das Bedürfnis daraus zu hören. Es musste schon manchmal ganz schön doll deine Giraffenohren, also die Ohren festhalten, um das Bedürfnis zu hören.
Die Empathieohren.
Weil, ja, es ist viel einfacher, in Verbindung zu gehen. Also wenn ich von jemandem höre, mir geht so und das ist mir wichtig, als wenn mir jemand so einen Stempel auf die Stirn drückt, du bist stur, du bist zuverlässig, du bist unzuverlässig.
Weil das eben sofort ein Vorwurf, eine Beurteilung, eine Bewertung ist und ich mich sofort in irgendeiner Schublade sehe, in die ich nicht rein will.
Ja.
Genau. Und für mich taucht da auch gerade so auf das Zitat von Rosenberg, was er immer wieder auch gesagt hat
der
und was
Begründer
auch gerne genutzt
GfK.
Wird. Ja, genau, der sich das überlegt hat. willst du recht haben oder glücklich sein?
Beides
geht nicht. Tja. Also so, das ist ja dann auch so, man kämpft gegeneinander an. Na, du bist stur, nein, du bist stur. Ich habe recht, nein, ich habe recht. So, und was hat's am Ende? Okay, am Ende hat einer von beiden recht, aber ist der dann glücklich deswegen? Mhm. Oder, und wie lange hält dieses vermeintliche Glücklichsein, Glücksgefühl denn an?
Ich finde halt, die Haltung der gewaltfreien Kommunikation, die macht da so ein Mittelding draus, finde ich. Also wenn ich halt bei der Haltung bleibe, so, der andere Mensch hat gute Gründe, ich habe gute Gründe und ich will einfach, dass wir das Beste für uns beide finden, auch wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert, dann kann ich sozusagen mit diesen Gedanken recht haben. Also jetzt nicht so recht, ich muss unbedingt recht haben, sondern das kann so sein. Und gleichzeitig kann ich glücklich sein. Also jetzt nicht so recht im Sinne von, ah, ich will das durchpochen, sondern einfach, ja, wenn es so ist, ist gut. Also ein weiches Recht haben. Ich krieg's nicht anders formuliert.
Aber das geht auch gar nicht.
Okay. Glaubst du nicht, dass das möglich ist?
Ich weiß es nicht.
Ja.
Also es ist halt, da kommen wir ja zu dem eigentlichen Gedanken, der dahinter steckt, ne? Was bringt es mir denn, wenn ich recht habe? Ja. Und nach welchen Kriterien, also nach welchem System spreche ich denn recht oder unrecht?
Ja, das ist ja eigentlich immer die Frage, also wieso tue ich das, was genau. Ich tue? Was bringt mir das? Was erfülle ich mir damit? Und was vielleicht auch nicht, ja.
Unsere Zeit ist leider vorbei, wir müssen zum Ende kommen.
Sehen wir uns und hören wir uns nächste Woche?
Machen wir so. Jessie!
Tschüss!
Ja, und ich bedanke mich natürlich bei Marie, Miriam und Lukas für die mittlerweile 89. Ausgabe. Wenn ihr diese und auch die anderen nochmal nachhören wollt, dann geht auf unsere Website unter www.radio-frei.de. Könnt ihr die ganzen Ausgaben nochmal hören und vielleicht auch das ein oder andere für euch mitnehmen. Wenn ihr auch eine Situation habt, die ihr nochmal besprochen haben wollt, dann schreibt an switch@radio-frei.de. Und dann wird es natürlich nicht mit euren Klarnamen erzählt, wenn ihr das nicht möchtet, sondern vielleicht nochmal ein bisschen abstrahiert dargestellt. Denn wenn eins irgendwie, glaube ich, ziemlich deutlich wird beim Hören dieser ganzen Episoden, dann, dass es gar nicht irgendwie Situationen sind, die ganz einzigartig sind und die nur ganz bestimmte Personen und Charaktere und Typen irgendwie treffen, sondern die irgendwie, glaube ich, jeder schon irgendwie mal erlebt hat. In diesem Sinne gerne switch@radio-frei.de schreiben und vielleicht sich helfen lassen oder anderen helfen oder einfach mal einen anderen Blick auf seine Gewohnheiten bekommen. Hier unterdessen bei Radio Frei geht's jetzt hier weiter mit Musik und nach wie vor auch, eben haben wir Push gehört, wir bleiben so ein bisschen in der Ära zumindest stecken und machen jetzt weiter mit The Offspring und ihrem Album, was damals auf jeden Fall dann der absolute, glaube ich, Durchbruch war. Ab da sind dann halt auch wirklich deren Songs auch auf MTV dann gelaufen. Wir hören jetzt aber nicht diese Songs, sondern hören einen anderen Song und zwar Gotta Get Away von The Offspring. Viel Spaß damit und danach machen wir ruckzuck eigentlich weiter mit dem nächsten Thema. We'll be right back. The Offspring waren das mit Gotta Get Away von ihrem Durchbruchsalbum, kann man das schon, glaube ich, nennen, Smash aus den 90ern. So ein bisschen hat man das Gefühl, man ist wieder in den 90ern. Der Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich mit einer Aussage wieder auf alle Titelseiten gebracht, wobei man eigentlich meinen müsste, ein Bundeskanzler muss gar nicht durch irgendwelche polarisierenden, polemischen Aussagen sich zum Gespräch machen, sondern eigentlich durch die Politik, die er macht. Es ging um Stadtbilder, um Leitkultur, wie Deutschland auszusehen hat, wie eine vernünftige Migrationspolitik auszusehen hat. Hintergrund ist eine Pressekonferenz gewesen, auf der Friedrich Merz in der letzten Woche von einem Journalisten ja darauf angesprochen wurde, denn wie er sich das Erstarken und immer noch nach wie vor anhaltenden Erfolge der AfD erklären kann. Und es ist schon bezeichnend, dass eigentlich das, ne, der Ausgang war, die Nähe zur AfD, während ja parallel jetzt auch gerade darüber diskutiert wird, innerhalb der CDU, wie denn die sogenannte Brandmauer auszusehen hat, wenn das Ausgang dafür ist, eine solche Aussage zu droppen. Und zwar hat er daraufhin dann halt eben gesagt, dass die Versäumnisse der Migrationspolitik der letzten Jahre mittlerweile wieder eben angegangen werden und dass sich schon einiges getan hat. Angespielt wird dann natürlich irgendwie auf restriktivere Migrationspolitik, auf Abschiebungen nach Afghanistan, nach Syrien, in den Irak, die zugenommen haben, auf Grenzkontrollen, die rechtswidrig sind. Und er sagt aber nichtsdestotrotz, ne, Fortschritte in der Migrationspolitik und Verbessern der Versäumnisse, ist es so, dass das Stadtbild doch irgendwie immer noch nicht so ist, dass man sich wohlfühlen kann. Der hat dann auch im Nachgang nochmal nachgelegt und hat da irgendwelche deutschen jungen Frauen mit ins Spiel gebracht. Interessant ist auch wieder, was da quasi wieder für Narrative aufgemacht werden. Nichts ohne Grund gab es darauf Kritik und auch bei den freien Radios gab es Kritik darauf. Auch ich finde diese Aussage durchaus kritisierenswert an ganz vielen Punkten und habe es aber nicht geschafft, irgendwie meine Gedanken in klare Worte zu fassen und freue mich umso mehr, dass das eine Kollegin von Radio Korax geschafft hat, von unserem Schwesternradio aus Halle, die einen Kommentar zu Friedrich Merz' Aussage getätigt hat und den möchte ich euch jetzt hier nicht vorenthalten und eben genau vor dem Hintergrund, dass selbst radiofrei manchmal Plattform ist für Menschen, die genau solche Aussagen, die in dasselbe Horn wie das Friedrich Merz hineinblasen bietet, kommt jetzt hier der Kommentar von Radio Korax. Wie gesagt, Friedrich Merz, gewählter Bundeskanzler des Landes, der ist ja eben nicht unbedingt Freund von zurückhaltenden Worten, schreibt hier die Kommentatorin von Radio Korax. Mit Aussagen wie Leitkultur und kleine Paschas hat er ja schon in der Vergangenheit Kritik hervorgerufen, die sich durch beinahe eben alle politischen Spektren gezogen hat. Nun hat er erneut eine Aussage getroffen, die kontrovers diskutiert wird. Das Problem im Stadtbild. Was meint er denn eigentlich damit und vor allen Dingen, was bezweckt er auch damit? Was macht denn das auch außerdem mit Menschen, die eben von seinen Aussagen betroffen sind? Gedanken zu diesen Fragen macht sich eine Person der tagesaktuellen Redaktion von Radio Korax, unterstützt von Stimmen aus der CDU und Stimmen von Menschen, die eben im Fokus dieser Aussagen stehen. Und genau in diesen Kommentar hören wir jetzt rein.
Wir hier auf Radio Korax berichten über Dinge, die in der Welt geschehen. Und trotzdem gibt es Meldungen, die uns bewegen und beschäftigen, die mich so sehr beschäftigen, dass ich das Bedürfnis habe, meine Gedanken dazu mit euch da draußen an den Radiogeräten zu teilen. Eine solche Meldung war zum Beispiel die vor einigen Tagen getroffene Aussage eines Friedrich Merz. Friedrich Merz, gewählter Bundeskanzler dieses Landes, der eigentlich Politik machen sollte für die Menschen, die in diesem Land leben, fühlte sich bemüßigt, folgende Aussage zu treffen.
Bei der Migration sind wir sehr weit. Wir haben in dieser Bundesregierung die Zahlen August 24, August 25 im Vergleich um 60% nach unten gebracht. Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem. Und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen.
Wie viel Verachtung steckt denn in dieser Aussage? Neben der Tatsache, dass er es als Erfolg erachtet, 60% der Menschen, die auf der Suche nach Schutz in dieses Land reisen wollen, abgewiesen zu haben, 60% der Menschen, die unserer Hilfe bedürfen, diese zu verwehren, trifft er auch eine Aussage, die durchaus seine persönliche Meinung sein darf, aber die keinen Platz in einer Pressekonferenz eines Bundeskanzlers haben sollte. Er teilt uns seine persönliche Meinung mit, dass Menschen, denen man ihren Migrationshintergrund ansieht, aus dem Stadtbild verschwinden sollen. Zu wem spricht er diese Worte? 25,2 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund leben in diesem Land. Dies entspricht einem Anteil von rund 30,4% der Gesamtbevölkerung. Davon besitzen 13 Millionen Menschen die deutsche Staatsbürgerschaft. Auch zu ihnen spricht Friedrich Merz und teilt ihnen mit, dass er sie in unseren Stadtbildern nicht mehr wahrnehmen möchte. Was bezweckt er eigentlich mit solchen Aussagen? Wen spricht er damit an? Seine Parteifreunde in der CDU? Hören wir doch einmal, was sein Parteikollege Ruprecht Polenz, früherer CDU-Generalsekretär, in Deutschlandfunk über Begriffe wie Stadtbild oder auch Leitkultur zu sagen hat.
Also ich sehe erstmal, wie das Stadtbild der Städte ist, in die ich komme. Manches gefällt mir, manches gefällt mir nicht. Da gibt es auch Bausünden, die gehören auch zum Stadtbild, die mir nicht gefallen. Und anderes, was richtig toll gelungen ist, wo ich denke, boah, so eine Architektur. Also wichtig ist, dass wir das richtige Bewusstsein vom Wir entwickeln. Wir ist eben nicht nur das, was genauso aussieht wie ich oder Sie, sondern wir ist eben die deutsche Bevölkerung so oder das deutsche Volk so, wie es sich jetzt entwickelt hat. Und das ist eben bunt, vielfältig und wenn Sie so wollen, auch multikulturell.
Und wie war das mit der Leitkultur?
Ja, es ging um die Frage, was muss geschehen, damit Deutschland, die deutsche Gesellschaft gut zusammenhält, auch angesichts von Veränderungen in der Bevölkerung durch Zuwanderung. Und muss das etwas sein, jenseits, dass alle sich an das gemeinsame Recht halten, dass wir hoffentlich alle die gemeinsame Sprache sprechen? Und da kam die Idee, mit dem Begriff Leitkultur zum Ausdruck zu bringen, ja, es müsse noch mehr sein. Und durch den Begriff wurde aber eine Verbindlichkeit von dem, was mehr dazukommen müsste, suggeriert, die ich nicht gut fand, denn ich bin Jurist und wenn wir was verbindlich für alle machen wollen, dann müssen wir das in Gesetze schreiben. Aber wir können nicht sagen, bestimmte kulturelle Gebräuche oder so, die seien jetzt verbindlich für alle, so nach dem Motto, wenn du nach Bayern kommst, dann sag gefälligst Grüß Gott.
Ein Plädoyer für eine Gesellschaft, die zusammenrückt. Ein Plädoyer dafür, nicht zu polarisieren, sondern gemeinsam auf die Probleme zu schauen, die wir miteinander haben. Ruprecht Polenz ist damit nicht alleine. Auch die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor einigen Wochen, noch vor der Aussage des Friedrich Merz, ihre Perspektive auf den Umgang mit Menschen, die gezwungen sind, den schweren Weg einer Migration zu gehen, aufgezeigt und darüber reflektiert, warum sie es richtig findet, dieses Land zu öffnen und Menschen Schutz zu gewähren.
Einfach Menschen abwehren und glauben, mit negativen Bildern halten wir die Menschen davon ab. Daran habe ich nicht geglaubt und das hätte ich für uns als Land als unwürdig empfunden. 2013 mehr Geld geben können in die Flüchtlingslager, das haben wir nicht gemacht. Da würde ich sagen, das würde ich heute anders machen. Sehe deshalb auch mit einer gewissen Sorge, dass die Entwicklungsetats, Hilfeetats nicht wachsen, sondern eher wieder schrumpfen und damit natürlich bestimmte Dinge auch wieder in Gefahr geraten.
Das hat die aktuelle Regierung gerade beschlossen, genau.
Ja, das ist schon ein längerer Trend und den halte ich für gefährlich, weil wir damals eigentlich als Lehre gesagt haben, das sollte uns nicht wieder passieren. Und da jetzt gerade auch die Vereinigten Staaten von Amerika mit USAID noch sehr stark aus der Entwicklungshilfe aussteigen, ist das sehr ein stark. Schwieriger Punkt. Das sind ja dann auch Situationen, in denen man sich nach seinen Werten befragen muss. Was leitet mich? Und da hat mich ganz klar geleitet, dass ich alles daran setzen möchte, zusammen mit vielen, vielen anderen Menschen im Lande, dass wir Menschen in Not helfen und dabei unseren Wertevorstellungen einigermaßen entsprechen.
Nun könnte man meinen, dass Herr Merz von dem Gegenwind auch aus den eigenen Reihen zur Vernunft kommen könnte. Aber nein, er sieht sich selbst im Recht und legt noch einmal nach, verbal und nicht wirklich besser.
Ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben. Und wenn unter diesen Kindern Töchter sind, dann fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte. Ich vermute, Sie kriegen eine ziemlich klare und deutliche Antwort. Ich habe gar nichts zurückzunehmen. Im Gegenteil, ich unterstreiche es noch einmal.
Doch kommen wir lieber noch einmal zurück zu den Worten von Ruprecht Polenz. Zu den Worten, in der es auch um deutsche Leitkultur ging. Ein Begriff, den Friedrich Merz vor 21 Jahren geprägt hat und das erste Mal ins Spiel gebracht hat. Ein Begriff, der seitdem alle paar Jahre wieder aus der Schublade gezogen wird, um zu zeigen, wie Integration eigentlich funktionieren sollte. Doch was ist das überhaupt, die deutsche Leitkultur? Ist das Goethe und Schiller? Sind es Kartoffelklöße und Sauerbraten? Oder ist es Karneval und Oktoberfest? Ich vermute, bei letzterem werden sich die meisten Deutschen einig sein, dass sie damit etwas anfangen können. Aber was ist das denn eigentlich, diese Leitkultur und dieses Oktoberfest und diese deutsche Art zu feiern? Das habe ich mich schon gefragt, als dieser Begriff vor einigen Jahren das erste Mal zu hören war und ich gerade neben einem Rosenmontagsumzug gelaufen bin. Hören wir doch mal, was einige Münchner über das Oktoberfest zu sagen haben.
Zufrieden. Die Wiesn ist perfekt.
Die Wiesn ist super. Das macht echt Spaß.
Die Wiesn ist super.
Tradition.
Tracht. Bier. Tracht, Bier. Kotzen.
Fahrgeschäfte. Kotzhügel.
Kotzen
nur für euch.
Kotzen.
Ja. Saufen. Ja. Es stinkt seit 2 Wochen nach Pisse und Kotze. Und in der S-Bahn habe ich immer Angst, dass ich angekotzt werde.
Ja, Menschen, die sich selber ankotzen, im Strahl von Tischen pinkeln. Das volle Programm halt. Also alles Dinge, die ich eigentlich sehen will. Ob ich sie sehen sollte, ist natürlich die andere Frage.
Ich würde nicht mehr privat auf die Wiesn gehen, einfach weil ich dadurch Konzepte unterstützen würde wie Übergriffe, Vergewaltigungen, Alkoholisierung und das wird alles verharmlost auf einer Massenveranstaltung. Theoretisch geht es um Tradition, aber praktisch, wenn man wirklich dorthin ist, hingeht und körperlich anwesend ist, dann merkt man, dass es nur darum geht, sich zu besaufen und man rechtfertigt dadurch halt auch viele, viele Übergriffe und ich merke es halt in meiner Arbeit, also nüchterne Personen sind auch nicht so übergriffig wie jetzt Menschen, die schon was getrunken haben und die dann die Hemmschwellen verlieren und halt einfach nicht mehr darüber nachdenken, was sie tun. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass automatisch jeder, der was getrunken hat, gefährlich ist, aber wie gesagt, also es sinkt halt einfach die Hemmschwelle und ich glaube, dass man sich einfach als Frau nicht mehr so sicher fühlt und da kann ich nur, glaube ich, für viele Frauen sprechen, wenn man sich dann einfach nicht mehr sicher fühlt oder wohl in seiner Haut.
Und dann hören wir jetzt noch einmal die Aussage eines Friedrich Merz, der über Frauen und Töchter spricht.
Ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben. Und wenn unter diesen Kindern Töchter sind, dann fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte. Ich vermute, Sie kriegen eine ziemlich klare und deutliche Antwort. Ich habe gar nichts zurückzunehmen. Im Gegenteil, ich unterstreiche es noch einmal.
Mich macht solche Polarisierung sehr betroffen. Sie spielt der AfD in die Hände, sie spielt rechten Kräften in die Hände, sie ist entdemokratisierend, sie ist menschenverachtend. Und was denken Menschen, die betroffen sind darüber? Sehr, sehr viele Meinungen sind geäußert worden und eine habe ich gehört, die es ziemlich gut auf den Punkt bringt. Emotional, sachlich und sehr bewegend. Hören wir Anwar, einen Menschen in Deutschland geboren, mit Migrationshintergrund und Gedanken zu den Worten eines Friedrich Merz.
Ich könnte es verrückt nennen oder nicht, aber ich habe gerade wirklich wegen Merz geweint. Er hat die Aussage getroffen, aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen. Das, wenn ihr checkt, wie krank das ist, was er damit eigentlich sagt, er sagt prinzipiell wirklich nur, es gibt zu viele Schwarzköpfe auf den Straßen in den Städten und deswegen müssen wir mehr abschieben. Wisst ihr eigentlich, was das bedeutet, wenn der eigene Bundeskanzler jemanden hasst, wenn der eigene Bundeskanzler jemanden nicht respektiert? Du ganz genau weißt, wenn der Bundeskanzler an dir in der Stadt vorbeigeht, dass er auch genau dich mit dieser Aussage meint, weil du aussiehst wie alle anderen. Wie schade ich es finde, dass es Migranten gibt, die da denken, sie werden aussortiert und sie sind nicht damit gemeint, obwohl sie die deutsche Staatsbürgerschaft haben, obwohl sie hier geboren sind, so wie ich es bin. Weiß nicht, aber wenn ich draußen auf der Straße unterwegs bin, kann ich nicht vom Sehen her differenzieren, wer hier geboren ist und wer nicht. Und ich würde auch niemals die Scham besitzen, das zu tun. Aber der eigene Bundeskanzler, für den ist das okay. Was mich gerade einfach sehr traurig macht und auch irgendwo triggert, ist, dass ich Schwierigkeiten habe. Ich habe Schwierigkeiten bei Menschen, vor allem im öffentlichen Raum anzukommen. Ich habe Schwierigkeiten bei Menschen, Respekt zu erlangen, ohne dafür was zu erarbeiten. Ich habe die Schwierigkeit, in öffentlichen Räumen akzeptiert zu werden und keinen Rassismus zu erfahren. Und ich weiß, ganz viele von euch wollen das nicht hören, aber wenn ich in der Stadt unterwegs bin, vertrauen Menschen mir nicht. Menschen gehen weniger mit mir in Gespräche. Ich bekomme regelmäßig nicht mal ein Hallo an der Kasse. Das sind banale Dinge für einige, aber für mich zeigt das, dass ich ausgegrenzt werde, dass ich nicht Teil dieser Gesellschaft bin. bin, obwohl ich keine andere Gesellschaft kenne. Mir ein Haus zwar bekannt ist, aber ich nicht durch die Tür darf, weil ich nicht Teil dieses Hauses sein darf. Vor einigen Jahren war das zwar auch schon so, aber es war nicht so ausgeprägt. Und es verletzt mich, dass ich mich immer mehr beweisen muss, weil diese ganze Diskussion immer mehr nach rechts schweift und die Menschen einfach immer mehr hasserfüllter sind und vor allem auch nicht differenzieren. So eine Aussage ist sowieso schon bescheuert. Man sollte da auch nicht differenzieren. Man sollte so eine Aussage gar nicht erst treffen. Aber sie macht was. Sie macht auch was, wie Menschen andere Menschen sehen. Und das befeuert einfach nur Rassismus. Das befeuert, dass ich weiterhin verachtet werde innerhalb der Gesellschaft, obwohl ich Teil dieser Gesellschaft bin. Wie soll ich stolz auf ein Land sein, geführt von einem Bundeskanzler, der mich als Menschen verachtet?
Ich wünsche mir, dass dieses Land geführt wird von Menschen, die mit Bedacht ihre Arbeit tun, denen das Wohl der gesamten Bevölkerung am Herzen liegt und die Politik machen, die menschenwürdig ist und der Verfassung gerecht wird. Ich wünsche mir ein friedliches Miteinander, eine multikulturelle Gesellschaft, in der jeder seinen Platz findet und ein Land, in dem ich weiterhin Lust habe zu leben.
Dem kann ich mich nur anschließen und auch dem, was davor gesagt wurde. Vielen Dank an die tagesaktuelle Redaktion von Radio Korax, von denen ich jetzt diesen Kommentar hier nochmal abgespielt habe zu Friedrich Merz rassistischen Äußerungen bezüglich der Stadtbilder in Deutschland. Wir bleiben an dem Thema ein bisschen dran. Wenn man den Bogen spannt, kann man da noch sehr viel darüber berichten und das möchte ich gerne tun. Und bevor ich da aber weitermache, gibt es jetzt erstmal Musik und zwar von Little Sims, Free.
Forgiving yourself. I think that love is offering your immediate help. I think that love is everything that we need in this world. I think the key is being honest and being yourself. I think love is understanding that people can change and loving them anyway through every stage. I read all about love, then I gave it to Jade. Love is sharing knowledge, there's so much to gain. Love is every time I put pen to the page. If I don't love what I'm doing, then I'm hardly engaged, yeah. God, you love me though I am flawed. I know I'm not an innocent child, but I am yours. And if you're with me, you are safe. I know my body isn't immortal, but I am brave. I think you know it's real love when it's sincere. I'ma show up, I ain't scared, eradicate fear, yeah.
She said that love will set us free. Said that we will never ever crash, fold under pressure. Love your time.
Not trusting yourself. I think that fear is keeping true information withheld. I think fear can be exposed in abundance of wealth, and it creeps in when you're not loving yourself. Fear can be dressed in a form of protection. Fear can be the culprit of stolen progression. Can be impulsive and be an obsession. I think we fear all the answers, so we don't ask the questions, yeah. I think that shit is a lethal weapon. I think we fear being naked from the fear of rejection. If beauty is in the eye of the beholder, then why are we obsessed with seeking perfection? Fear will probably hear this and feel exposed. Fear works best when love isn't close. But love will never judge you because of your pain. Look in the mirror and say, I'll love you unconditionally every day. I've always been. Why they always wanna hate when the love is? Hear me now, my check, it was 1, 2, 1 more, but 1 enough, so I had to get. I remember when they said nothing in life is. Evil spirits cannot enter when your soul is. MJ said he got the tunes, I should pull a pack. Every time I bust a lyric, I've been feeling so. Every time I'm on the stage, I've been feeling so. Auntie Simbi, what she call me when my knees turn. Used to bump the train to college, I would travel for. Never miss a countdown, it was 5, 4. 2, 1, take off in the air, I'm shouting.
Free war das gerade von Little Sims. Und davor haben wir einen Kommentar von Radio Korax zu Friedrich Merz' Äußerungen zur verbesserten, in Anführungsstrichen, Migrationspolitik getan, die allerdings noch ein bisschen restriktiver und knallhärter werden muss. Immer mehr Menschen müssen abgeschoben werden, damit die vermeintlich deutschen Stadtbilder schöner werden und sich deutsche Frauen sicherer und wohler fühlen können. So vielleicht ein bisschen so provokant zusammengefasst seine Aussage. Und wenn man sich die Medienberichterstattung dazu anschaut, dann merkt man auch, ja, es wird auch Kritik geäußert. Es werden auch kritische Stimmen aus den eigenen Reihen an diesen Aussagen laut. Was allerdings immer noch auffällt, ist, dass nicht in Frage gestellt wird oder grundsätzlich nicht die Migrationspolitik, wie sie derzeit Realität ist in den einzelnen Kommunen, in den Bundesländern und auch auf Bundesebene, dass sich diese Migrationspolitik verschärft hat und das nicht nur unter der Regierung Friedrich Merz, sondern auch in den Jahren davor schon immer restriktiver geworden ist, immer mehr Rechte von Geflüchteten eingeschränkt wurden und immer mehr damit auch eine Spaltung der Gesellschaft vorangetrieben wurde. Wenn man sich nämlich eben mit der Lebensrealität von Geflüchteten hier in Thüringen auseinandersetzt, dann hat man ganz und gar nicht den Eindruck, als würden alle hier in Friede, Freude, Eierkuchen leben und würden endlich wohlverdient ihr Bürgergeld entgegennehmen und könnten das dann halt eben für ihren eigenen Wohlstand oder der Wohlstand der Familie, die zurückgeblieben ist, in den Herkunftsländern ausgeben, sondern dann sieht man eigentlich da eine ganz klare Verschärfung der Lebenssituation bis hin zur Grenzen, ja, eigentlich dessen, was gesetzesmäßig ist. Entsprechend hat der Flüchtlingsrat Thüringen schon im Sommer diesen Jahres einen Informationsabend veranstaltet, der hieß Asylwende von Willkommenskultur zur Abschottung. Und an diesem Abend hat der Flüchtlingsrat Thüringen eben Leute eingeladen in die Franz-Mehl-Hose, um eben ja über die Abschottungspolitik in Thüringen zu sprechen. Es ging um Bezahlkarten, es ging um Arbeitspflicht und auch um Leistungskürzungen, von denen Geflüchtete in Thüringen betroffen sind. Im Fokus der Veranstaltung standen eben diese exemplarisch drei massiven asylpolitischen Verschärfungen der letzten Monate. Wie gesagt, die Einführung der Bezahlkarte, dann die Einschränkungen beim Zugang zu Sozialleistungen bis hin zur Streichung der Sozialleistung und auch eben die Diskussion um die Arbeitspflicht für Asylsuchende. Was bedeutet das für die Gesellschaft und vor allen Dingen, was bedeutet das aber für die Geflüchteten ganz konkret selbst? Gemeinsam mit Referenten vom Flüchtlingsrat Thüringen sowie Menschen mit Fluchterfahrung wurde darüber gesprochen, wie sich eben denn diese Regelung, diese Verschärfungen konkret auf das Leben auswirken und welche solidarischen Handlungsmöglichkeiten es gibt. Und ich möchte euch aus diesem Abend einige Teile jetzt hier auch präsentieren, weil sie, wie gesagt, wie ich finde, einen guten Gegenpol zu diesen sehr vereinfachten, sehr verkürzten und sehr menschenverachtenden Aussagen eines Bundeskanzlers stehen. Zunächst möchte ich euch einen Ausschnitt präsentieren, bei dem Adam Alassawi, der beim Flüchtlingsrat arbeitet, erstmal eine ganz grundsätzliche Einführung in die Thematik Asylpolitik und das Grundrecht auf Asyl gegeben hat.
Guten Abend meinerseits. Ich möchte sehr gerne mit einer Geschichte starten, die ich ab und zu vor meiner Tochter, die ist 2 Jahre alt, vorlese. Ich lese es vor auf Arabisch, aber heute Abend werde ich die ersten 2 Seiten der Geschichte auf Deutsch lesen. Die Geschichte heißt Das Märchen von den Schafen von Gülsüm Çingiz. Es war der Tag der Entscheidung. Seit Tagen hatte man unaufhörlich diskutiert. Nun war es soweit. Präsident Weißschaf sah zu den Schafen auf der Wiese und sagte, hier ist unsere Entscheidung. Die schwarzen Schafen werden aus unserer Herde ausgeschlossen. Da sprangen die weißen Schafe auf und mahnten fröhlich. Die schwarzen Schafe aber riefen traurig wie aus einem Mund. Aber warum? Noch bevor der Präsident antworten konnte, rief ein weißes Schaf laut, weil ihr schwarz seid. Schwarze Schafe sind schmutzig und böse. Ein schwarzes Schaf zeigte auf die geflickten Schafe und sagte: Wir sind wie ihr, hier geboren und aufgewachsen. Wir haben gemeinsame Kinder, wir haben ebenso wie ihr das Recht, hier zu sein. Ein anderes weißes Schaf erwiderte: Gerade deswegen wollen wir ja, dass ihr geht. Wenn das so weitergeht, werden wir bald keine weißen Schafe mehr in unserer Herde haben. Da fragte das schwarze Schaf: Ist die Farbe denn wirklich so wichtig? Wir sind doch alle Schafe. Das Gras auf der Weide reicht für uns alle. Und der Bauer macht beim Melken und beim Scheren der Wolle keinen Unterschied zwischen uns. Doch die weißen Schafe riefen: Doch, euer schwarzes Fell vermischt sich mit unserem Weißen. Ihr seid unsere Feinde. Die schwarzen Schafe antworteten: Wir sind nicht eure Feinde. Die wirkliche Bedrohung sind die Wölfe. Wenn sie unsere Herde angreifen oder der Bauer, wenn er uns ins Dorf verkauft. Doch Präsident Weißschaf bleibt dabei. Nein, ihr seid eine Bedrohung für uns alle. Ihr und euer schwarzes Fell. Ich behalte das bei dieser Ebene, die Geschichte geht weiter, aber wir wollen heute Abend andere Geschichten erleben, die unterschiedlich aus diesem Gedanken und systematisch herausgehen. Das Recht auf Asyl, was ist unsere Grundlage? Worum geht es? Stell dir vor, du wächst eines Morgens auf und draußen sind Schüsse. Dein Haus ist nicht mehr sicher. Die Schule deiner Kinder ist zerbombt. Die Regierung, die dich eigentlich schützen sollte, verfolgt dich, weil du demonstriert hast, weil du Journalist bist oder einfach zur falschen Volksgruppe gehörst. Du hast nur eine Wahl: fliehen, alles zurücklassen, ins Ungewisse. So geht's aktuell über 123 Millionen Menschen weltweit. Über 40 Millionen von denen sind über die Landesgrenze geflüchtet. Die 70 Millionen, die übrig geblieben, müssen in ihre Heimat fliehen. Sie können nicht über die Grenze hinaus. Es gibt aktuell weltweit 22.000 aktive Kriege. Die dramatische davon haben folgende Länder. In Syrien herrscht seit 13 Jahren Bürgerkrieg. Städte wie Aleppo liegen in Trümmer. Viele leben in Ruinen oder Zeltlager. Kinder konnten oft nicht zur Schule gehen. In Syrien sind knapp 14 Millionen Menschen auf der Flucht. Meine ganze Familie musste fliehen, ich auch. In der Ukraine gibt es den russischen Krieg seit 22. Mariupol oder Kharkiv sind zerstört. Familien fliehen mit kaum mehr als einem Koffer. Knapp 10 Millionen Menschen haben das Land verlassen oder innerhalb des Landes geflohen. In Afghanistan gibt es seit 1982 dauernd Krieg. Die Taliban ist wieder an der Macht und herrscht. Mädchen dürfen nicht mehr zur Schule, politische Gegner werden verfolgt, viele verhungern. In Afghanistan gibt es aktuell mehr als 6,5 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind, innerhalb und außerhalb des Landes. Es gibt sehr viele andere Länder: Sudan, Gaza, Libyen, Jemen, Kongo und aktuell sind Kämpfe in Asien. Die Liste ist lang und wird länger. Deshalb gab es nach dem Zweiten Weltkrieg das Recht auf Asyl. Das war die Antwort. Nie wieder soll jemand schutzlos ausgeliefert sein. Das ist die Reaktion auf die NS-Morde und auch auf die zahlreichen obdachlosen, geflüchteten Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg. 1948 wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ins Leben gerufen. Jeder Mensch hat das Recht, in anderen Ländern Asyl vor Verfolgung zu suchen und zu genießen. Das ist die Grundlage für moralische und politische Verpflichtung weltweit. Die Genfer Flüchtlingskonvention, die 1951 ins Leben gerufen wurde und Deutschland das unterschrieben hat,